herzlich willkommen zu Parallelwelt Palästina. Wir sind der erste Palästina-Podcast auf Deutsch. Und ja, mit mir, Lena, und mit dir, Michael.
Hallo.
Was ist eigentlich unser Thema heute?
Apartheid.
Oh mein Gott, es war eine Episode, wo wir wussten, die müssen wir einfach machen.
Ja.
Und ist auch super, super wichtig, aber wir wollen es vielleicht auch nicht zu trocken machen und irgendwie was runterrattern. Aber es ist auf jeden Fall eine Episode wichtig, Grundwissen, wenn es um Israel und Palästina geht, wird viel diskutiert. Und ich glaube, deshalb haben wir auch den Anspruch zu sagen, wir wollen mit dem Thema aufräumen und mal so ein bisschen so Grundprinzipien schaffen, weil es vor allem in Deutschland jetzt sehr heiß diskutiert wird.
Genau, so in dieser ersten Staffel wollten wir überhaupt so Grundlagen schaffen, damit wir in hoffentlich weiteren Staffeln, die wir hoffentlich machen, so mehr Deep Dives in verschiedene spezifische Themen machen. Aber da dieser Begriff vor allem im letzten Jahr sehr groß geworden ist im Diskurs über Israel-Palästina, war es uns wichtig, den hier zu erörtern und einzuordnen.
Genau, und eigentlich können wir da gleich schon einsteigen, wieso jetzt eigentlich gerade so viel über Apartheid und Israel gesprochen wird. Und da ist auf jeden Fall der Hintergrund, dass es in den letzten Jahren mehrere Berichte von Menschenrechtsorganisationen gab. Das heißt unter anderem von B'Tselem, es ist die größte israelische Menschenrechtsorganisation, Human Rights Watch, Amnesty, die gibt's noch viel mehr, die alle gesagt haben, Israel ist auf jeden Fall ein Apartheidstaat, beziehungsweise Israel verübt Apartheid in Teilen Palästinas. Es kommt darauf an, welchen Bericht man liest.
Genau, also von den drei großen Berichten, die wir erwähnt haben, also B'Tselem, Human Rights Watch und Amnesty, ist es, wenn ich mich nicht irre, so, dass B'Tselem und Amnesty sagen, Apartheid ist das gesamte System, inklusive genau. Innerhalb von Israel. Also bei B'Tselem war das auch ein wichtiger Wendepunkt, weil die bis dahin sich nur mit den besetzten Gebieten, also in den letzten Jahren Westjordanland beschäftigt haben. Aber dann haben die festgestellt, das kann man nicht trennen vom Rest. Mhm. Und ich glaube, Human Rights Watch tatsächlich unter den drei ist der Bericht, der gesagt hat, nee, nur in Westjordanland ist es wirklich Apartheid und im Staat Israel machen die zumindest nicht den Vorwurf.
Ja, genau. Und der Israel-Palästina-Director ist, Omar Shakir, unter dem habe ich gearbeitet, sehr indirekt, damals, ja, als ich bei Human Rights Watch in Brüssel war. Und der hat damals noch einen krassen Report zu dem Massaker im Rabah Square in Ägypten zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht. Und dann ist er zu Human Rights Watch gewechselt. Also auf jeden Fall ein sehr kompetenter Kerl, der inzwischen auch aus Israel ausgewiesen wurde, eben wegen seiner politischen Einstellungen und arbeitet jetzt, wenn ich mich nicht komplett irre, von Amman aus. Also ja, er ist selber nicht mal mehr, also ihm ist nicht erlaubt, dass er von Israel aus arbeitet.
Ja.
Und dann gibt's genau, also der Deutsche, da muss man echt dazu sagen, also ich meine, das hat, glaube ich, sehr viele aufgeregt, dass der deutsche Amnesty International Zweig zuerst gar nicht diesen Apartheid-Report richtig veröffentlicht hat. Und heute, wenn man auf den Link geht, also sie haben es inzwischen übersetzt, also nicht den ganzen, eine Kurzfassung, und linken den zu dem langen englischen Bericht, aber ist nur mit einem Statement verlinkt. Und es gibt es in keinem anderen Land, dass ein Statement dabei ist, im Sinne von es gibt einen Anstieg in Antisemitismus und man muss das auf jeden Fall auch in diesem Kontext betrachten und überhaupt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr deutsche Antwort, würde ich mal sagen.
Die sind, also ich habe da darüber auch Reportagen geschrieben zu der Zeit, als das veröffentlicht wurde, im Februar, glaube ich. Also zuerst hat Amnesty Deutschland gesagt, wir geben bekannt, dass es diesen Bericht von Amnesty International gibt, aber wir werden in Deutschland keinen Bezug darauf nehmen und keine Veranstaltungen dazu machen. Und eine Zeit lang konnte man wirklich über den Inhalt vom Bericht auf Deutsch nur bei Amnesty Schweiz und Amnesty Österreich lesen. Also die haben das wohl ordentlich veröffentlicht. Und Amnesty Deutschland hat gesagt, so, nee, es gibt so einen Bericht, aber darüber wollen wir nicht reden. Das war sehr merkwürdig. Und die sind ein bisschen hin und her, haben das dann doch wieder veröffentlicht, dann wieder weg, keine Ahnung.
Ja, und also dann einen auch sehr merkwürdigen Vorfall auf jeden Fall zu einem Apartheid-Bericht gab es im Jahr 2017 von der UN-Zweig UNSQA. Das heißt, es ist UN für West Asia, also für den Nahen Osten sozusagen. Die sind in Beirut basiert und die wollten damals einen Bericht rausbringen, wo auch Israel der Apartheid bezichtigt wird. Und dann wurde dieser Bericht auf Druck Israels nicht veröffentlicht. Lustigerweise kenne ich eine der Hauptdirektoren von UNSQA und der war damals Teil dieses Berichts. Und hat auch gesagt, seine Vorsitzende ist dann wirklich ausgestiegen aus der UN, weil sie es nicht eingesehen hat, dass sie auf Druck Israels einen Bericht nicht veröffentlichen konnten. Also das war 2017 schon. Dann gibt es natürlich wirklich seit Jahren ist es gang und gäbe, dass PalästinenserInnen Israel der Apartheid beschuldigen. Also man muss wirklich da nochmal klar sagen, es ist jetzt kein neuartiges Phänomen, das plötzlich westliche Menschenrechtsorganisationen entdeckt haben, sondern Palästinenserinnen haben wirklich schon seit Jahren das gesagt. Vielleicht aber jetzt nicht so detailliert und mit 200 Seiten langen Berichten. Ja, aber die Vorwürfe waren auf jeden Fall da. Und natürlich, wenn man jetzt von Apartheid redet, muss man auch über Südafrika reden. Und viele berühmte Leute, darunter Angela Davis, Jimmy Carter und eben auch Leute, die damals entweder Teil des Apartheid-Regimes war oder auch Opfer des Apartheid-Regimes war, haben Israel der Apartheid beschuldigt. Unter anderem der sogenannte Architekt des Apartheid-Regimes in Südafrika, Hendrik Verwoerd.
Verwoerd.
Eigentlich müsste ich das wissen, weil an sich habe ich auch in Holland studiert. Also Verwoerd hat 1961 gesagt, bei der UN, Israel wie Südafrika ist ein Apartheidsregime. Also von daher, wir sind jetzt wirklich in einem Zeitalter von, es ist wirklich nichts Neues, aber genau deshalb ist es vielleicht ist ganz gut, einfach mal reinen Tisch zu machen. Vor allem eben deshalb, weil die Situation sich wirklich von Jahr zu Jahr verschärft hat.
Obwohl, ich muss da vielleicht einwerfen, das ist mir jetzt erst eingefallen oder aufgefallen. Der hat das 61 gesagt, ne? Das heißt vor 67, vor der Eroberung der Westjordan und des Gazastreifens. Ja. Das vergisst man heute gerne, aber von der Einrichtung des Staates Israel, ich glaube, wir haben das in einer anderen Folge schon erwähnt, aber von der Einrichtung des Staates Israels bis Ende 66, also wirklich kurz vor der Eroberung der palästinensischen Gebieten, gab es innerhalb von Israel ein ähnliches System der Kontrolle über die PalästinenserInnen innerhalb von Israel, wie es dann nachher in den besetzten Gebieten gab. Also die haben auch unter Militärrecht gelebt. Und ich glaube, darauf bezieht sich der Verwoerd, wenn er sagt, schon 61, dass Israel auch ein Apartheidsregime war.
Ja, ist eigentlich echt nochmal gut zu erwähnen, dass es wirklich in diesem zeitlichen Kontext war. Aber wieso es jetzt heutzutage so viele Anklagen, also oder Beschuldigungen gibt, ist vor allem deshalb gegeben, weil sich eben die Situation von Jahr zu Jahr verschärft hat. Also es wird immer, immer schwerer, es nicht als Apartheid anzusehen. Und ich glaube, deshalb ist es vielleicht auch für uns jetzt in Anführungsstrichen witzig, wenn wir Pro-Israelis hören, sehen, die immer wieder versuchen, mit irgendwie zu sagen, Israel ist kein Apartheidstaat oder wenn man Israel der Apartheid bezichtigt, dann ist man Antisemit, weil es so klar ist. Es ist wirklich so klar, man kann, es ist, wie soll ich das sagen, das werden wir gleich in dieser Podcast-Folge erklären, dass man muss nicht lange suchen, man muss nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, um zu checken, hey, es ist Apartheid. Es ist so offensichtlich, wie viel klarer soll es noch sein? Und ich glaube deshalb auch zu dir jetzt erstmal, Michael, bevor wir so Apartheidsbegriff mal klären, was es eigentlich ist und wieso wir auf jeden Fall auch sagen, dass es in Israel der Fall ist. Wie wird denn eigentlich überhaupt innerhalb von Israel darüber gesprochen?
Also es ist natürlich unterschiedlich, weil es sehr unterschiedliche politische Lager gibt. Also Es gibt also die Rechtsradikalen, ich weiß nicht genau, wie die sich auf diesen Begriff beziehen, aber das, was die fordern, ist auf jeden Fall ein ganz offener, stolzer Apartheid, die Apartheid, ich glaube, sagt man. Also das ist quasi eine sehr klare Rassenhierarchie gibt, dass Juden halt mehr Rechte haben als Palästinenser. Mhm. Aber so der Mainstream, die Mainstream-Rechten würden eher behaupten, dass es ein falscher Vergleich ist, dass es antisemitisch ist, also das, was man auch hier kennt. Also meistens bekommt man in Deutschland eigentlich nur die rechte israelische Position oder die Mitte-Rechte. Dann Mitte-Links hat man die liberale Zionisten, die schon seit vielen Jahren warnen, dass Israel ohne eine Zwei-Staaten-Lösung zum Apartheidsstaat wird. Wobei man sich fragen muss, wann können wir erklären, dass es die Zwei-Staaten-Lösung nicht kommt und dass man nach deren Logik halt schon im Apartheid gelandet ist. Tatsächlich ist es seit 2020 so, dass auch viele liberale Zionisten, also ungefähr 2020, da gab es zumindest eine Demo, wo es sehr deutlich war und darüber geschrieben wurde, dass sogar linke Zionisten, liberale Zionisten sagen, dass es jetzt schon Apartheid herrscht. Und überhaupt ist es unter linkeren Israelis schon seit vielen Jahren gängig, das, was in Westjordanland passiert, als Apartheid zu bezeichnen. Mhm. Die radikale, also nicht-zionistische Linke, nennt auch schon länger dann die Verhältnisse auch innerhalb von Israel als Apartheid. Oder manchmal aus Rassenstaat. Mhm. Und zum Beispiel gibt es die Mauer, die Trennungsmauer, auf die wir noch zu sprechen kommen, seit Anfang 2000. Und die wurde schon, als die eingerichtet wurde, von nicht-zionistischen Linken als Apartheidsmauer bezeichnet. Also das ist zwar eine sehr marginalisierte politische Gruppe, aber also solche Stimmen existieren auch innerhalb von Israel.
Mhm, okay. Und das ist nochmal interessant, auf jeden Fall da auch zu sehen, dass die meisten eben Apartheid dann eben auch mit Südafrika verbinden. Und ich glaube, da müssen wir nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, was eigentlich in Südafrika passiert ist. Also Südafrika-Apartheid war wirklich eine Ideologie der Rassentrennung. Also nicht nur das System, es ist wirklich diese ganze Denkweise dahinter. Also obwohl die Mehrheit der Bevölkerung schwarz war, hatte die weiße Bevölkerung die Oberhand. Und es war eine Scheindemokratie, in der die Schwarzen gar nicht erst wählen oder gewählt werden durften. Ein bisschen anders in Israel, aber das erklären wir nachher noch. Und es war eben systematisch in Gesetzen verankert. Zum Beispiel durch das Verbot gemischter Ehen, also zwischen Weißen und Nicht-Weißen. Und bis heute spüren vor allem die schwarzen SüdafrikanerInnen die Folgen der Apartheid. Also Armut, Arbeitslosigkeit, schlechtere Schulbildung und auch ein schlechteres Gesundheitssystem.
Und die Trennung passierte damals und ist auch heute spürbar dadurch, dass bestimmte Gebieten halt als weißer Wohnort oder schwarzer oder colored oder gemischt deklariert wurden offiziell, und dadurch konnte man auch Ressourcen sehr, sehr unterschiedlich verteilen.
Ja, und du hast ja jetzt auch nochmal erwähnt, und das wusste ich auch nicht, dass es derzeit die weltgrößte Schere zwischen Reich und Arm ist und die allermeisten Schwarzen in extremer Armut leben. Ja. Das sind wirklich alles einfach Legacies, also Folgen des Apartheid-Regimes.
Obwohl man muss auch vielleicht erwähnen, weil das immer im Diskurs darüber aufkommt, also es ist jetzt nicht so, als würde es den meisten Weißen heute in Südafrika super gehen. Also da ist die Lage für sehr viele Menschen sehr schlimm. Nur die Ungleichverteilung der Ressourcen ist immer noch extrem ausgeprägt zwischen Weiß und Schwarz.
Und interessanterweise hat ja Israel damals auch mit Apartheid Südafrika zusammengearbeitet. Also Israel hat ja sehr lange in einer Zeit, wo eigentlich der Konsensus, sag ich mal, im Westen sehr darauf aus war, wir können uns nicht mehr erlauben, Beziehungen mit dem Staat zu haben, hat Israel ja weite Beziehungen erhalten. Und das war zum Beispiel 1975 so, als Israel und Südafrika in Gesprächen waren, ob Israel Apartheid Südafrika Nuklearwaffen verkaufen wird. Ob es jetzt genau passiert ist, sonst ist eine andere Frage, aber es gab diese Gespräche, wo die zwei zusammengekommen sind. Und da gibt es auf jeden Fall auch eine andere Verbindung, und zwar die Verbindung der Apartheid-Kämpfer, zum Beispiel wie Desmond Tutu, der sich jahrzehntelang auch für die Menschenrechte der PalästinenserInnen eingesetzt hat. Also es gibt ja einen sehr bekannten Spruch von, was heißt Spruch, aber es ist ein Satz Zitat, von ihm, ja. Zitat, wo er sagt, es gibt eigentlich keine Menschenrechte ohne die Menschenrechte der PalästinenserInnen. Mhm. Und in diesem Juli hat auch die südafrikanische Regierung dafür gestimmt, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen. Und es war auch sehr lange oder schon seit Jahren die Position der Regierungspartei, der ANC, also der Partei von Nelson Mandela. Und das ist jetzt der Kontext Südafrika, aber, und das ist super wichtig, das wirklich zu realisieren, Apartheid existiert, der Begriff im internationalen Recht existiert auch, oder auch in der Politik, in politischen Wissenschaften, existiert auch unabhängig von Südafrika. Also das muss man nochmal unterstreichen, weil Israel wird oft mit Südafrika verglichen, auch in dem Zusammenhang, dass pro-israelische Leute sagen, hey, in Südafrika durfte man nicht mehr in der Regierung, also Schwarze durften nicht in die Regierung, aber heute in Israel, das ist ja ganz anders, weil Israel eine Demokratie ist. Es ist nicht dasselbe wie Südafrika. Allerdings kann man den Apartheidsbegriff eben komplett unabhängig von Südafrika verwenden und das sollte man auch tun, weil Apartheid klar definiert ist. Apartheid, das kommt aus dem Afrikaans, das heißt Getrenntheit, also Separation. Und im Völkerrecht wird es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen.
Und solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die werden immer erst im Nachhinein definiert. Es ist nicht so, dass man sitzt und denkt, so, was sind furchtbare Sachen, die Menschen machen könnten, die wir verbieten müssen, sondern die Frage ist immer, okay, dieses schlimme Ding ist passiert, wie können wir das verhindern? Mhm. Und da kann man sich auch fragen, ob es richtig war im Falle vom Apartheid, vom Verbrechen der Apartheid, diesen Begriff vom Afrikaans zu übernehmen, was diesen Vergleich mit Südafrika suggeriert. Oder wie im Fall von, ich glaube, erst nach dem Holocaust ist ja der Begriff des Genozids im Völkerrecht verankert worden. Ja. Und das war eine Neuschöpfung. Das war nicht ein Begriff, der vorher existiert hat, sondern es war ein Begriff, der durch Reflexion auf solche Sachen wie der Holocaust und nicht nur der Holocaust entstanden ist, wo man gesagt hat, dafür brauchen wir einen neuen Rechtsbegriff, was hier dieses krasse Verbrechen war. Und vielleicht führt es uns ein bisschen in die Irre, dass im Fall vom Apartheid einfach der Afrikaans-Begriff übernommen wurde, anstatt dass dazu ein neuer Begriff geprägt wird. Aber nun mal ist es einfach so, das ist der Rechtsbegriff dafür und darauf beziehen sich diese Berichte, nicht auf einen direkten Vergleich mit Südafrika.
Übrigens auch der Begriff ethnische Säuberung, also den gab es davor ja auch nicht, bis, jetzt will ich es aber nicht falsch sagen, bis in 1990, ich glaube wirklich es war Ruanda und Bosnien, davor ja, gab es genau, die ethnische Säuberung. Auch. Ja, ja. Ja. Genau, also was ist denn eigentlich, also was muss gegeben sein, damit man wirklich von Apartheid reden kann? Das heißt, es muss einmal mindestens zwei Gruppen in einem Gebiet geben. Mit Gruppen meinen wir religiöse, ethnische Gruppen. Die eine Gruppe hat wirklich die konkrete Absicht, die andere Gruppe zu unterdrücken. Und diese Unterdrückung ist systematisch, also durch Gesetze und Infrastruktur, aber eben vor allem durch Gesetze, weil auch in Südafrika war es vor dem Apartheid-Regime so, das war ja nicht so, dass es gleichgestellt war, dass Schwarze und Weiße gleichgestellt waren, aber es war nicht so sehr durch Gesetze verankert. Und diese Gesetze kamen eben auch zu einer Zeit, als eigentlich sehr viele vorherige Rassentrennungssysteme, also schaut man sich die USA an, so langsam in eine gegenteilige Richtung gegangen sind, also in der Zeit, wo es Rosa Parks, Malcolm X und so weiter gab in den USA, ist Südafrika eigentlich in eine komplett andere Richtung gegangen und hat es immer weiter durch Gesetze, in Gesetzen verankert.
Und ich glaube, man muss dazu sagen, in diesem völkerrechtlichen, in dieser völkerrechtlichen Definition vom Verbrechen der Apartheid wird, soweit ich weiß, relativ freigelassen, wie diese Gruppen definiert werden. Also es geht nicht nur um ethnischen Gruppen oder religiösen Gruppen. Es kann alles Mögliche sein. Es müssen einfach definierte Gruppen geben in irgendeinem Zusammenhang. Und die müssen nicht genauso wie in Südafrika halt nach Hautfarbe und Herkunft bestimmt werden.
In der Theorie könnte es auch Apartheid geben zwischen Männern und Frauen. Also
ja, das wurde auch. Also jemand hat es zumindest neulich gesagt im Fall vom Iran, dass es dort um ein Gender-Apartheid geht.
Ja, dann können wir eigentlich gleich bei dir bleiben, Maike. Ich meine, als jüdischer Israeli gehörst du ja eigentlich genau dieser Gruppe an, die, wenn wir jetzt halt von Apartheid in Israel reden, die Oberhand hat, durch Gesetze auch verankert. Wie siehst du das, Maike? Hast du das Gefühl, dass es wirklich so ist? Wie ist es aus deiner Perspektive?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, man merkt das in sehr vielen Sachen im Alltag als jüdischer Israeli, ohne dass man da unbedingt den Begriff dafür hat. Und natürlich ist es auch schwer, das anzuerkennen, weil das eine ziemlich furchtbare Sache ist. Aber es war für mich, als ich aufgewachsen bin, total normal, dass man irgendwie so eine sehr klare Trennung hat. So, hier ist ein jüdisches Gebiet, da ist ein palästinensisches Gebiet. Es gibt sogenannte gemischte Städte, die auch was Besonderes sind. Also diese Trennung ist im Alltag extrem präsent. Und es ist immer klar, dass es dem Staat darum geht, dass wir jüdische Israelis alle Rechte haben und geschützt werden und dass die PalästinenserInnen da vor allem als Gefahr und Bedrohung dastehen und dass sie einfach nicht alle Rechte genießen, also auch nicht die innerhalb von Israel genießen wirklich genau alle Rechte wie wir.
Und ich meine, jetzt können wir eigentlich mal so ein bisschen anfangen, wirklich konkreter zu werden im Sinne von: Woran erkennt man denn jetzt eigentlich, dass Israel ein Apartheidstaat ist?
Ja, wie gesagt, im Westjordanland ist es besonders klar. Ich meine, es ist schon eine differenziertere Diskussion, was innerhalb vom Staat Israel passiert. Aber wenn man im Westjordanland unterwegs ist, hast du erstmal so diese krasse Mauer, die aber auch nicht komplett zwischen den Seiten trennt, weil du auch Siedlungen hast außerhalb der Mauer. Und dann hast du auch tatsächlich Straßen, wo wirklich nur Siedler, also nur jüdische Israelis durchfahren dürfen. Mm. Und PalästinenserInnen gar nicht durchfahren dürfen. Wir haben letztes Mal über Hebron gesprochen. Da ist es auch sehr ausgeprägt, schon seit sehr langem. Da hast du auch Gehwege innerhalb der Stadt, wo man getrennt ist. Das ist quasi eine Straße und so eine kleine Betonmauer dazwischen. Und auf der einen Seite müssen die PalästinenserInnen durch und auf der anderen Seite die Israelis.
Ja, und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, dass wir von mehreren Trennungen reden können. Also wir können wirklich von der Trennung reden zwischen jüdischen Israelis und PalästinenserInnen, aber dann auch die Trennung, die stattgefunden hat unter PalästinenserInnen selbst, im Sinne von den Gemeinschaften. Weil das ist ja kein so organisch übergehendes Gebiet, wo, ich sag mal, sich eine Palästinenserin in Gaza mit ihrer hypothetisch gesehen Tante innerhalb von Israel mit ihrer Cousine in Ramallah im Westjordanland einfach so treffen kann. Man hat ja nochmal sehr klare Orte, die auf jeden Fall auch voneinander getrennt sind. Da haben wir einmal den Gazastreifen. Gazastreifen, wahrscheinlich die prekärste Situation von allen. Es ist wirklich ein offenes Gefängnis, hat auch David Cameron mal so bezeichnet, 2012, glaube ich. Ja, wo ich mir dachte, wenn er es so bezeichnet, er ist jetzt nicht gerade der linkeste Aktivist, kann ich das jetzt auch so bezeichnen. Also wirklich so ein Open-Air-Prison. Dann haben wir darum, wird inzwischen auch komplett, wie sagt man das, ummauert.
Umzäunt, ja.
Umzäunt, wow. Ja. Also komplette Kontrolle über den Gazastreifen. Ja, da kann keiner rein und raus, ohne dass entweder das über Ägypten geht oder über Israel geht.
Dann, und es werden sehr, sehr wenige rein und rausgelassen, das muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass Israel da großgiebig ist und man viel rein und raus darf, sondern sehr wenige dürfen.
Ja, also selbst wenn man einen medizinischen Notfall hat, kann man nicht einfach rauskommen aus dem Gazastreifen. Dann haben wir Israel selbst, also das Gebiet von, das bezeichnet man normalerweise als 48, ein Gebiet, wo PalästinenserInnen leben, die wahrscheinlich noch im Vergleich zu den anderen noch am meisten Rechte genießen.
Ja, auf jeden Fall.
Und
die sich auch innerhalb dieses Gebiets ziemlich frei bewegen können.
Genau.
Also es gibt keine offizielle Limits darauf, wo die hin dürfen. Die sind israelische Staatsbürger, also nur die, deren Vorfahren 48 innerhalb der Grenzen von dem Staat geblieben sind, haben die israelische Staatsbürgerschaft bekommen. Und wenn die nicht entzogen wurde, was auch passiert, dann dürfen sie sich frei bewegen innerhalb von diesem Staatsgebiet und auch ins Westjordanland gehen.
Genau, und dann das Westjordanland. Also das Westjordanland selber ist umringt von einer Grenzmauer, wird eben auch als Apartheidsmauer oder Sicherheitsmauer, können wir gleich drauf kommen, Sicherheitsmauer bezeichnet. Und die grenzt nochmal Israel, also 48, ab zu den palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Und selbst im Westjordanland selber ist es nicht so, und das, glaube ich, muss man sich, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine extra Episode drüber machen, aber es muss man sich einfach vor Augen halten, dass das Westjordanland selber ist kein einheitliches Gebiet, das auf eine, sagen wir mal, eine Karte uniform einzeichnen kannst als palästinensisches Staatsgebiet, sondern wenn du dir das wirklich anschaust, wo PalästinenserInnen dort wohnen, wo die Gemeinschaften sind, wo die Städte sind, dann hast du kleine Inseln dort, die eigentlich durchzogen sind von israelischen Kontrollgebieten, entweder von Siedlungen, von Straßen, wo es auch immer wieder Checkpoints gibt. Das heißt, wenn du vom Norden des Westjordanlandes zu einer Hochzeit im Süden gehen willst, kann es sein, dass du entweder nicht ankommst, du verspätet ankommst, oder wenn du Glück hast, hast du an diesem Tag keinen Checkpoint. Aber normalerweise musst du eigentlich immer extra Zeit mit einrechnen.
Und auch Palästinenser, die in Israel gehen, um zu arbeiten, wo ja die Wirtschaft viel stärker ist und wo es viel mehr Arbeitsplätze gibt. Ich meine, sehr viele Palästinenser bekommen dafür auch die Berechtigung, aber sie müssen dafür jeden Tag sehr früh sich schon anstellen, um stundenlang an einem Checkpoint zu warten und um reinzugehen.
Genau, und da müssen wir auch nochmal auf nochmal ein anderes Gebiet zu sprechen kommen, und zwar Ost-Jerusalem. Ost-Jerusalem ist ja auch nochmal ein eigenes Gebiet, das heißt, es wurde annektiert, also es ist nicht unter Besatzung wie das Westjordanland, wurde damals annektiert und ist auch abgegrenzt von dem Westjordanland, und Palästinenserinnen, die in Ost-Jerusalem wohnen, haben auch nicht dieselben Rechte wie Palästinenserinnen, die innerhalb von 48 in Israel wohnen. Also es ist, und dann, ich meine, können wir noch weiterreden, dann können wir über die Golanhöhen reden, aber wir können auch über die palästinensischen Flüchtlinge reden und auch deren Nachkommen. Aber was wir auf jeden Fall damit sagen wollen, es gibt eine klare Trennung, nicht nur zwischen jüdischen Israelis und Palästinenserinnen, sondern auch unter den palästinensischen Gemeinschaften untereinander.
Ja, und was vielleicht dazu auch wichtig ist zu sagen, weil ich habe schon mehrmals betont, dass es halt im Fall vom Westjordanland sehr klar ist, und das ist deswegen, weil die Menschen dort keine Staatsbürger sind, die leben unter Militärrecht, während ihre jüdischen Nachbarn in Siedlungen unter Zivilrecht leben. Und das ist auch oft, also das ist eine Definition von Apartheid, die ich oft auch verwendet habe früher und die oft in der israelischen Linken wiederholt wird, also zwei getrennte rechtliche Systeme für zwei Herkunftsgruppen. Aber der Grund, warum wir sagen, dass auch innerhalb vom Israel oder dass Israel als gesamtes System Apartheid praktiziert, ist, dass es eine einheitliche Logik gibt hinter der Art, wie mit den Palästinensern umgegangen wird innerhalb von Israel sowie in den besetzten Gebieten. Es sind verschiedene Geschichten dahinter, die Art, wie diese Gebiete und der Zeitpunkt, wie diese Gebiete unter Kontrolle von Israel gekommen sind. Und wenn ich Gebiete sage, meine ich auch vor allem eigentlich die Menschen, die darauf leben. Das sind unterschiedliche historische Entwicklungen, und deswegen sind die Rechtsformen und die genaue Art, wie Apartheid praktiziert wird, unterschiedlich. Aber die Logik, die sich da durchzieht, ist von vornherein einheitlich, und das ist eine Logik der Trennung und der Obrigkeit. Mhm. Und die wurde, wie ich schon heute auch nochmal erwähnt habe, die Palästinenser innerhalb von Israel, innerhalb von 48, obwohl die Staatsbürger waren, haben unter Militärrecht gelebt in den ersten zwei Jahrzehnten des Staates. Und dieses gleiche Militärrecht wurde dann halt auf Westjordanland rübergebracht. Es kann sein, dass in diesen sechs Monaten dazwischen das Potenzial da war, dass der Apartheidstaat zu einem demokratischen Staat wird. Mhm. Aber dieses Potenzial wurde verpasst. Darin, dass diese klare Trennung und diese klare Unterdrückung weitergetrieben wurde. Und innerhalb vom Staat Israel hat man dann, okay, das sind Staatsbürger, aber man hat viele Gesetze, die trotzdem direkt oder indirekt die Rechte ein bisschen abstufen und unterscheiden. Und eine Art, wie das sehr stark zu merken ist. Ich habe ja erwähnt, die Palästinenser, palästinensische Staatsbürger von Israel dürfen sich frei bewegen innerhalb von Israel, aber das heißt nicht, dass die wirklich überall leben können. Also in den meisten jüdischen Orten wären die nicht willkommen, inoffiziell jetzt. Und in ihren offiziell quasi als arabisch bezeichnete Ortschaften dürfen sie oft nicht weiter ausbauen. Also diese Ortschaften werden gar nicht erweitert, obwohl die Bevölkerung natürlich wächst, während jüdische Ortschaften sich ausbreiten.
Aber wieso werden sie nicht erweitert?
Weil die einfach keine Erlaubnis dazu bekommen. Also es wird darauf geachtet, dass sie einfach in ihren ursprünglichen Grenzen mehr oder weniger bleiben und dass die Ländereien drumherum nicht ihnen gehören. Also 97% der öffentlichen Ländern in Israel oder sowas, den Ländern, die dem Staat angehören, sind unter Kontrolle des jüdischen Nationalfonds. Das ist halt eine Organisation, die schon vor dem Staat existiert und die in ihrer Satzung seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie entstanden ist, das Ziel verfolgt, nur jüdischen Menschen Länder zur Verfügung zu stellen. Und über solche Mittel, also der Staat gibt dann dieser nichtstaatlichen Organisation Ländereien. Und dann sind die, also dann können die rechtlich sagen, so, okay, der Staat hat jetzt nicht diskriminiert, aber diese Ländereien gehören einer Organisation, die in ihrer Satzung diskriminiert. Und was kann der Staat jetzt dafür? Gerichte haben das nicht so ganz akzeptiert. Der Staat musste dann in manchen Stellen in Ländereien Austausch mit dem Nationalfonds machen, damit Ländereien auch Nichtjuden zur Verfügung gestellt werden, weil der Staat dann dadurch tatsächlich diskriminiert. Aber es sind viele solchen rechtlichen Spielchen, die gemacht werden, um dieses Prinzip der Trennung und der Obrigkeit aufrechtzuerhalten, ohne dass das System zu krass wie Apartheid aussieht, weil das schon länger eine diplomatische Gefahr darstellt. Und das ist der Grund, warum auch Bezalem zum Beispiel zum Schluss kommt, okay, Israel als Ganzes praktiziert Apartheid, weil das in unterschiedlicher Weise praktiziert wird in 48 versus Westjordanland. Aber die Logik dahinter ist konstant und ganzheitlich.
Vor allem ist es ja nicht so, dass es nicht schon erwähnt wurde von Politikern. Also ich meine, israelische PolitikerInnen haben ja schon seit Jahren auch wirklich Statements gebracht, wo du ja ganz klar sehen kannst, es geht wirklich darum, eine jüdische Obrigkeit zu haben und PalästinenserInnen zu dehumanisieren. Und ich meine, ich habe jetzt nur ein Statement rausgebracht, das war von Netanyahu, also der jetzt vielleicht schon wieder Premier wird. Und das Statement ist, also frei übersetzt aus dem Hebräischen, Israel ist kein Land für alle, sondern ein Staat für Juden und nur für Juden. Das hat er 2019 gesagt und es kam ein Jahr nach dem sogenannten Nationalstaatsgesetz von 2018. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal über dieses Nationalstaatsgesetz reden, weil das war wirklich nochmal so ein, wie sagt man auf Deutsch, Benchmark, also wirklich nochmal so ein Keil so in der Geschichte, wo man wirklich klar sagen kann, es gibt eine Zeit vor dem Nationalstaatsgesetz und eine danach, weil es schon so eine Art verfassungsähnliches Gesetz ist, das klar definiert, für wen ist Israel eigentlich? Und da wurde ganz klar definiert, nicht für Palästinenser oder besser gesagt nicht für Nichtjuden.
Ja, und man muss vielleicht dazu sagen, der Staat Israel hat keine Verfassung. Es hat nur solche Grundgesetze, die so einen besonderen Status haben. Also es gibt keinen höheren Status, den so ein Gesetz bekommen könnte. Das ist wirklich schon die höchste Stufe der Gesetzgebung.
Und bei diesem Nationalstaatsgesetz gab es sowohl neue Beschlüsse als auch alte Beschlüsse, die reduziert wurden. Also zum Beispiel, die arabische Sprache war davor zusammen mit Hebräisch Nationalsprache. Jetzt wurde der Status reduziert und es ist keine, wie sagt man denn?
Keine Amtssprache mehr, sondern Amtssprache. Eine Sprache mit besonderem Status oder sowas.
Genau, das heißt eigentlich genau das, was es seit Jahren oder Jahrzehnten gibt, auch seit der Staatsgründung Israel, ist, Arabisch hat nicht mehr diesen Stellenwert. auf jeden Fall ist wirklich wichtig zu erwähnen, bei dem Nationalstaatsgesetz, es kodifiziert die jüdische Überlegenheit gegenüber Nichtjuden. Und Nichtjuden ist nicht genau definiert, aber es umschließt halt eben PalästinenserInnen, die nicht nur in 48 wohnen, sondern eben auch in den anderen Gebieten, das Israel kontrolliert.
Ja, also wir reden hier immer von Israelis und Palästinensern. Also es gibt schon andere Menschen dort, die nicht jüdisch sind und auch keine Palästinenser sind. Das sind einfach viel kleinere Gruppen, deswegen spielen die keine so große Rolle politisch. Aber man hat schon inzwischen ein paar Tausend oder ein paar, vielleicht 10.000, 20.000, 30.000 Asylsuchenden, nachdem es viel mehr gab, die Israel erfolgreich dazu gebracht hat, zurück zu ihren gefährlichen Ländern zu gehen. Das ist eine andere Geschichte. Es gibt auch ein paar kleine Volksgruppen, die schon vor dem Staat Israel da waren, die nicht arabisch sind, nicht palästinensisch, es sind ArmenierInnen, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, Circassians, Tscherkessim sagen wir auf Hebräisch, ich weiß nicht, wie man das auf Tscherkessen, genau, Tscherkessen sagt man auf Deutsch.
Wirklich?
Ja.
Also es gibt, aber Druse ist es auch auf Deutsch
Drusen, ja.
Drusen.
Das ist auch ein spezieller Fall, ich glaube, wir haben die auch irgendwann erwähnt, weil das ist ein arabisch sprechendes Volk, das aber eine eigene Religion hat, die ursprünglich vor 1000 Jahren oder so vor mehreren Jahrhunderten aus dem Islam ausgeschieden ist, die aber auch in ihrer Religion ein starkes Prinzip haben, dass sie sich fügen der Herrschaft, die besteht, und deswegen sind die vom Anfang an sehr treu dem Staat Israel und dienen in der Armee und sehen sich nicht als Palästinenser, größtenteils, also die allermeisten. Genau, was ich noch dazu sagen wollte zum Nationalstaatsgesetz, also das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Wendepunkt in israelischer Politik, oder weiß ich nicht, ob Wendepunkt, aber eben Meilenstein, wie du gesagt hast. Ich war damals noch in Israel und ich kann mich erinnern, da war ich mit meinen Eltern an der Demonstration dagegen. Das war die größte Demonstration, die es in den letzten Jahren gab, von links, von jüdischen sowie palästinensischen Leuten. Und da wurde sehr klar dieses Gesetz als Apartheidsgesetz benannt. Das ist auch die Art, wie innerhalb von Israel von links über diesen Gesetz gesprochen wird. Und es gab eine Zeit lang die Hoffnung, dass die Mitte-Links-Parteien dieses Gesetz zumindest ändern würden oder abschaffen würden. Aber inzwischen gilt das als ziemlich abgeschlossene Sache. Und das oberste Gericht hat, glaube ich, auch das Gesetz schon abgesegnet.
Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, glaube ich, die Diskussion, also auch unter Palästinenserinnen, finden wir es jetzt schlecht oder nicht, weil viele halt auch gesagt haben, wirklich neu ist es nicht. Klar, es verabschiedet jetzt was, aber an sich erleben wir ja die Auswirkung von dieser Ideologie schon die ganze Zeit. Wird es jetzt eigentlich was ändern? Und da gab es auch sehr viele Diskussionen, weil die Sachlage war ja schon die ganze Zeit da. Es war nichts Neues. Es war eine jüdische Obrigkeit gegenüber Nichtjuden. Und da eben auch nochmal die Unterscheidung, wer genau jetzt Nichtjude ist. Aber vor allem und an unterster Stufe sind PalästinenserInnen, aber auch Flüchtlinge.
Ja.
Und ich glaube, das ist nochmal nicht-jüdische Flüchtlinge. Ja. Also ich glaube, das ist nochmal sehr gut zu erwähnen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Und die sind wirklich dann in der untersten, sag ich mal, wie sagt man, Fresskategorie? Wie sagt man denn? Weißt du, weil
aber also auch die Rhetorik der Rechten, als die dieses Gesetz verabschiedet haben und überhaupt in den letzten Jahren, ist immer nicht, wir führen jetzt was Neues ein, jetzt wird es ordentlich Obrigkeit geben, sondern wir müssen das klar machen, dass es so bleibt. Das ist so die Rhetorik dabei, dass es sich jetzt nicht ändern wird. Deswegen gibt es da dann ein Grundgesetz mit so speziellem Status, dass es nicht so leicht ist, dieses Gesetz wieder abzuschaffen.
Ja, und genau diese Kodifizierung sagt eigentlich nochmal mehr aus, was auch die wirtschaftliche und soziale Lage der PalästinenserInnen ist. Also du hast einfach vergleichsweise sehr viel mehr Armut, soziale Benachteiligung, ob es durch Bildung ist, ob es durch Fördergelder ist, ob es durch ja auch medizinischer Versorgung ist, hast du auf jeden Fall eine krasse Benachteiligung unter der palästinensischen Bevölkerung.
Ja, man merkt es auch sogar in, ich glaube, ich habe es schon irgendwann erwähnt, vielleicht, also öffentliche Verkehrsmittel, also die palästinensische Städte innerhalb von Israel sind größtenteils gar nicht angeschlossen ans Netz der öffentlichen Verkehrsmittel. Man sieht es auch in den Budgets für Ortschaften, für
Municipalities. So Fördergelder und so.
Einfach so das grundsätzliche Geld, was so die Kommunen bekommen, ist einfach ein ganz anderes Level. Also die bekommen einfach wesentlich weniger, obwohl die viel mehr von Armut betroffen sind, viel mehr Unterstützung bräuchten. Und in vielen, vielen Bereichen merken. Es gibt mehrere Bildungssysteme innerhalb von Israel, nicht nur die zwei, sondern auch innerhalb der jüdisch-israelischen Bevölkerung gibt es eine Unterscheidung von dem Mainstream-säkularen System, dem Mainstream-religiösen und dem ultraorthodoxen System. Aber es gibt ein komplett getrenntes System für die sogenannten arabischen Israelis, also Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft. Und das bekommt auch viel weniger Ressourcen als die jüdischen Bildungssysteme. Und es geht so weiter.
Also krass, und ich glaube, das habe ich vorher gar nicht, es fällt mir jetzt erst ein, krass war es ja auch wegen Covid. Ja. Also während Covid hat man wirklich Apartheid krass gemerkt. Und da haben viele von einer medizinischen Apartheid geredet, weil die Versorgung zwischen Israelis und Palästinensern komplett verschieden war. Ja. Also du hast wirklich gemerkt, wer bekommt als erstes Impfstoffe, wie werden zum Beispiel palästinensische Gefangene behandelt, was ist in den einzelnen Gebieten passiert und vor allem, was für einen Impact hat denn der Lockdown überhaupt auf die verschiedenen Gruppierungen? Und da war es klar, ein Lockdown würde eine jüdisch-israelische Bevölkerung niemals so sehr treffen wie eine palästinensische, zum Beispiel im Westjordanland. Westjordanland war lange unter Lockdown auch. Und die haben wirklich, also die hat es ja komplett zerfetzt halt. Also diese finanzielle Lage und die bis heute andauert, weil sie sich teilweise einfach kleine Shops und sowas nicht davon erholt haben, weil es halt eben auch keine finanzielle staatliche Unterstützung für die gibt. Das war ein komplett anderes Level. Oder als eben Gaza die ersten Covid-Vorfälle hatte, man aber nicht wusste, wer denen Impfstoffe gibt und wer denen Maskenversorgung gibt oder die Beatmungsgeräte, die natürlich verfügbar waren innerhalb Israels. Das war nochmal so ein ganz anderes Level, wo man in einem sozusagen Art Mikrokosmos sehen konnte, wer zählt und wer zählt eigentlich nicht. Ja. Und um wen kümmert man sich nicht.
Ja. Und auch abgesehen von der Pandemie hat man eine sehr ungleiche Behandlung, also auch innerhalb vom Staat Israel, zum Beispiel beim Thema Häuserabrisse. Also das ist eine Praxis, die benutzt wird, um sozusagen sogenannte Terroristen zu bestrafen und deren Familien, also dass ihr komplettes Haus abgerissen wird, ziemlich sofort. Das wird auch gegen Staatsbürger angewandt, obwohl schon mehrmals auch das Militär selbst gefunden hat, dass es gar nicht effektiv ist, irgendwie als Abschreckmanöver macht man das weiter. Und obwohl es auch Fälle von jüdischem Terrorismus gibt gegen Palästinensern, wird das in keinem Fall so praktiziert, sondern viele solche Maßnahmen richten sich wirklich nur gegen eine Bevölkerungsgruppe. Und wie wir schon erwähnt haben, ist halt Wohnraum ein großes Thema, eine große Notlage für die palästinensische Bevölkerung, weil um ein Haus einzurichten oder irgendwo zu wohnen, braucht man eine Erlaubnis von der Regierung. Und also die ganze israelische Bürokratie ist jetzt nicht so die tollste, muss man sagen. Aber als jüdischer Israeli kriegst du dann schon eine Erlaubnis zu bauen und als Palästinenser nicht. Und sehr, sehr eingegrenzt, wo und wie und wann. Und dann bauen Menschen aus Not Häuser und die werden dann als Strafe auch abgerissen, was du auch...
Und schon Zelte, ich glaube, das muss man auch erwähnen. Ja. Das sind ja nicht mal teilweise Häuser, wie wir sie uns vorstellen, sondern es können ja Zelte sein.
Ja, ja.
Und da gibt es ja nochmal diesen Unterschied, was du ja erwähnt hast, kollektive Bestrafung. Mhm. Also zum Beispiel ein Palästinenser aus dem Westjordanland verübt eine Terrorattacke in Tel Aviv. Das heißt, seine ganz, das Haus, in dem mit seiner Familie wohnt, wo jetzt die, sagen wir mal, seine Witwe drin wohnt oder wo die Mama drin wohnt, wird wahrscheinlich, also ist dann unter Gefahr, kann dann ganz abgerissen werden, wird meistens auch komplett abgerissen. Die Kosten für den Abriss muss die Familie selbst übernehmen.
Ja.
Das heißt, du kannst dich dann teilweise entscheiden, sowohl wenn es der Vorfall ist von kollektiver Bestrafung oder auch, du hast keine Lizenz bekommen, dieses Haus zu bauen, obwohl du das dringend brauchst, weil was sollst du sonst machen, wie sollst du sonst wohnen, hast du die Entscheidung, entweder du reißt es selber ab, hast deine eigenen Kosten, das heißt, du kannst, also ich meine, stellt euch mal vor, ihr müsstet euer Familienhaus abreißen und du trägst selbst die Kosten dafür, oder aber die israelische Regierung reißt es für dich ab und dann bekommst du aber die Rechnung.
Ja.
Also das ist auch nochmal so ein extra Ding von Cruelty,
ja.
Ich weiß jetzt auch nicht wirklich. Und Fun Fact, diese kollektive Bestrafung, dieses Abrissprinzip hat sich Israel nicht selber ausgedacht, sondern das kam schon von der Zeit des britischen Mandats.
Ach so.
Ja, das kam, also das war damals gang und gäbe und das haben hat Israel dann übernommen. Also Israel, das heißt, ja, glaube ich auch, dass sehr viele Gesetze, also zum Beispiel was im Westjordanland angewandt wird und so weiter, das kommt ja wirklich aus der britischen Mandatszeit, auch
ja.
Administrative Verhaftungen.
Administrativhaft, ja.
Administrativhaft, da werden wir sicher, müssen wir dringend mal drüber reden,
ja.
Kommt auch aus der Zeit des britischen Mandats, das haben die halt einfach übernommen. Und genauso das, oh Gott, da gibt's noch eins, das mir auf jeden Fall eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, wo du warst bei Breaking the Silence, wo, wenn du im Westjordanland bist und zum Beispiel durch eben auch Apartheid, es wird eine Straße gebaut, zwischen dir als Bauer und deinem Farmland, also dein Feld, das du bestellen musst. Du kannst da nicht mehr hin, das heißt, das Feld liegt brach. Wieso kannst du nicht mehr hin? Weil es einen fucking Checkpoint gibt, ja, wo du nicht durch kannst. So, das Feld liegt brach. Was machst du also als jüdischer Siedler? Du baust einen Baum dahin, weil das heißt, dass selbst wenn es nur ein kleiner Baum ist, offiziell bestellst du dann das Feld und nicht der Palästinenser, der dann nicht mehr zu diesem Feld hin kann. Und wenn es, glaube ich, für eine bestimmte Zeit ist, also sagen wir 4 Jahre so ist, gehört dir dann das Land. Dieses Gesetz kommt auch aus dem Osmanischen Reich, das übernommen wurde.
Ja, also das ganze Gesetzsystem, vor allem im Westjordanland, ist eigentlich so ein Flickteppich aus osmanischem Recht, britischem Recht und jordanischem Recht und israelischem Recht, wo sehr bewusst und ziemlich offen, also wenn man so den hebräischsprachigen Diskurs dazu sieht, sehr offen einfach zugegeben wird, dass man da einfach die Mittel benutzt, die es gibt, um dem Ziel zu folgen, dass halt das Land den Juden angehört. Aber okay, wir sind mit der Zeit sehr fortgeschritten. Wir wollten noch einen Punkt definitiv ansprechen. Das haben wir ein bisschen unterschlagen bisher. Und das ist die Blockade von Gaza. Ne? Also wir haben sehr viel über Israel proper, wie man das nennt, 48 und über Westjordanland geredet. Aber also nach dem breiteren Verständnis von Apartheid, wo es nicht nur im Westjordanland ist, muss man auch das, was im Gaza-Streifen passiert, dazu zählen.
Und ich meine, ich weiß nicht, wo man wirklich anfangen soll bei Gaza, weil es ja so...
Das ist eigentlich auch eine Grundlagenfolge, die wir noch aufnehmen müssen, ne?
Auf jeden Fall. Also das habe ich auf jeden Fall vor, dass wir Gaza nochmal machen. Aber Gaza kann man allein schon sagen, meine Güte, wo fängt der Apartheid an und wo hört es auf? Also ich meine, das ganze System ist, also das ist, auf Englisch würde man sagen, it reeks of Apartheid. Ja, also,
ja,
genau, es stinkt wirklich danach. Und zwar, wo sollen wir anfangen? Medizinische Versorgung, ja. Du hast Brustkrebs, kriegst doch nicht die Behandlung, du kannst nur behandelt werden, zum Beispiel in einem Krankenhaus in Ost-Jerusalem. Das heißt, es liegt an Israel, dir eine Erlaubnis zu geben, auszureichen. Ob sie dir eine Erlaubnis geben oder nicht, keine Ahnung. Ja, das ist absoluter Glücksfall teilweise. Das heißt, du kannst nur hoffen, dass du als Krebspatientin die medizinische Versorgung bekommst, die du brauchst. Man muss dazu sagen, wieso gibt es diese medizinische Versorgung nicht innerhalb von Gaza? Unter anderem, weil, was heißt X-Rays?
Röntgen.
Röntgengeräte nicht erlaubt werden, dass die importiert werden nach Gaza, weil es eine Liste gibt an Gegenständen, wir müssen dringend eine extra Folge machen zu Gaza, es eine Liste gibt an Gegenständen, die nicht importiert werden können, weil sie also sogenannte Dual-Use-Items sind, also sie könnten für zwei verschiedene Zwecke verwendet werden, unter anderem X-Ray könnte dafür, also ein Röntgengerät könnte dafür verwendet werden, dass du Krebs untersuchst, also das erkennst, aber Röntgengeräte könnten ja auch dafür verwendet werden, dass du irgendwie terroristischen Attentate begehst. Und das sind sozusagen diese Dual-Use-Items, also die Gegenstände, die für zwei verschiedene Zwecke benutzt werden können. Ja, also das jetzt nur beiseite. Also medizinische Versorgung, und ich habe jetzt ja nur die Permits erwähnt, also dass du die Lizenzen, dass du wirklich Ausreiseerlaubnisse hast, aber medizinische Versorgung fängt ja schon davon an, welche Medikamente bekommst, das heißt, du hast eine konstante Medikamentenknappheit. Elektrizitätsausfälle, ja, Elektrizitätsausfälle heißt auch, dass ein Krankenhaus nicht gescheit versorgt werden kann, das heißt aber auch, dass ein Dialysepatient nicht gescheit versorgt werden kann, das heißt auch, dass jemand mit Behinderung, der dringend für seine Geräte auf Elektrizität angewiesen ist, nicht gescheit versorgt werden kann. Das ist jetzt nur mal ein kurzer Abriss eigentlich von der medizinischen Notlage.
Da muss man vielleicht auch erwähnen, dass halt in jeder großen Ausstreitung zwischen Israel und dem Gazastreifen, wo richtig bombardiert wird, Israel mit seiner hochgerüsteten Armee, mit den neuesten, exaktesten Waffen, immer wieder, jetzt ob absichtlich oder nicht, ich finde es unwahrscheinlich, dass da etwas aus Versehen passiert, weil man eben so die besten Geräte hat. Da trifft man immer wieder Krankenhäuser und die Stromversorgung. Und das passiert alle paar Jahre und dadurch kann auch keine adäquate Versorgung innerhalb vom Gazastreifen aufgebaut werden.
Ja, das ist ja lustigerweise Teil meiner Doktorarbeit, mir das anzuschauen. Also ich spezialisiere mich wirklich ja auf Behinderungen unter PalästinenserInnen und da ist eben ein Teil davon auch, wie, also im metaphorischen Sinn, Israel eigentlich das Gesundheitssystem behindert macht. Eben durch hier Stromausfälle, durch Attacken 2018, 2019, drei, also sehr spezifisch also wirklich, die haben eine Weste angehabt, wo drauf steht, Arzt oder Ärztin oder Paramedic, also auf Englisch. Und es war klar, sie sind nur da, um Leute zu versorgen und die wurden abgeknallt, ja, mit einem sehr gezielten Kopfschuss. Also es ist wirklich klar, was dort passiert. Und bis heute ist Israel also nicht nur ein sehr gefährliches Gebiet für Journalisten, sondern auch für Ärzte. Also wenn du dir anschaust von Ärzten ohne Grenzen und so weiter, die jährlichen Statistiken, Israel, also damit halt die palästinensischen Gebiete, ist ein unglaublich gefährliches Gebiet. Und das ist nicht, weil Hamas plötzlich alle Ärzte abschießt. Nee, das kommt von Israel, weil Israel Krankenhäuser bombardiert, weil Israel, also das, die ganze rehabilitative Infrastruktur irgendwo so crippled, also halt einfach behindert macht. Eliminiert sie nicht, sondern macht sie, limitiert sie genauso, dass du irgendwie überleben kannst, aber du wirst nicht genau geheilt oder du kannst kein wertvolles Leben in dem Sinne führen, nach dem, was wir unter wertvollem Leben verstehen, wo du immer die medizinische Versorgung bekommst, die du bekommen solltest.
Und um das alles wieder in unsere Diskussion über Apartheid einzubeziehen, also wie wir gesehen haben, hat der Staat Israel viele verschiedene Gebiete, die verschieden behandelt werden. Aber so der Grundprinzip, was durch alles sich zieht, ist, dass jüdischen Israelis die Macht behalten müssen, alle Rechte behalten müssen, dass deren Sicherheit, unsere Sicherheit ganz oben steht. Und also eigentlich ist das medizinische Bereich überhaupt etwas, wo man sehr, sehr, sehr gut und oft auch die Apartheid-Struktur erkannt hat. Weil innerhalb von Israel gibt es eigentlich eine der besten medizinischen Versorgungen der Welt. Also trotz neoliberaler Kaputtsparungen in den letzten Jahrzehnten ist es immer noch ein extrem gutes System, wofür viele Leute aus dem Ausland auch hinreisen, um behandelt zu werden. Während gleichzeitig in dem gleichen Gebiet dafür gesorgt wird, dass ein anderes Volk nahezu keine medizinische Versorgung bekommt. Und überhaupt die Abkopplung vom Gazastreifen. Der Gazastreifen war bis Anfang 2000, so wie der Westjordanland, direkt unter militärischer Kontrolle. Da haben sich die Truppen abgezogen, die kleine Siedlungen dort wurden auch demontiert, was einen riesen Konflikt ausgelöst hat innerhalb der israelischen Gesellschaft. Aber die Begründung davor war unter anderem halt diese Trennung aufrechtzuerhalten. Das hat zu viel gekostet, den Gazastreifen direkt zu beherrschen. Und es gibt auch Berichte und Zitate aus dem engen Umkreis vom damaligen Premier Sharon, dass es darum ging, zu zeigen, wie unmöglich es ist, Siedlungen abzubauen und was es für Folgen hat. Und deswegen hat man das auch so gemacht, dass man gar nicht im Abzug irgendwie koordiniert hat mit den Palästinensern, sondern wie es danach weitergeht, sondern ist einfach abgehauen, hat vieles liegen gelassen, vieles mitgenommen. Und also da über Gaza müssen wir wirklich ausführlicher reden, aber es ist auch, also ich finde es einfach wichtig zu bemerken, wie in jedem dieser Gebieten und jedem solchen Schritt in der Geschichte immer dieses Prinzip, Prinzip da steht dahinter, der in der Praxis dann zu Apartheid führt.
Und ich glaube, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch erstmal einen Cut machen. Ja. Also wir haben wirklich noch ein paar Sachen, die wir klären wollen, vor allem Mythen, also der Mythos, hey, es gibt doch Araber im Knesset, also im israelischen Parlament, es kann doch kein Apartheidstaat sein, oder die Mauer ist doch auf jeden Fall für Sicherheitsgründe da, Terrorattacken sind doch runtergegangen, ja. Also was beschwert ihr euch? So ungefähr. Mit diesen Mythen wollen wir aufräumen. Ich habe mir auch gedacht, Michael, vielleicht sollten wir auch über Boykott reden. Ja? Also woher kommt denn dieser Boykott? Kommt ja auch aus Südafrika, also ist er irgendwo angeglichen daran und kommt ja eben auch von diesem Apartheidsregime. Wieso denken viele, dass ein Boykott helfen würde? Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz gut zu klären. Und bei dem Punkt lassen wir es für heute, machen dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und wir verabschieden uns erstmal. Bis zum nächsten Mal.